Also die Leute, die zu mir kommen, die machen das aus vielerlei Gründen. Einer davon ist halt auch, was jetzt so in aller Munde ist, das Gesundheitsthema, weil Fermentieren halt das Lebensmittel ja in gewisser Weise verändert, also positiv verändert, sodass es für uns leichter verdaulich ist, dass gewisse Mikroorganismen eben enthalten sind und sich vermehren drin, dass die Vitamine besser erhalten bleiben. Also es ist ja komplett kalte Küche, das heißt, es wird nichts gekocht, sondern es kommt einfach so roh in die Gläser. Das heißt, Vitamine können erhalten bleiben. Teilweise vermehren sich sogar nur Vitamine, hat man nachgewiesen. Und ja, so ist das natürlich auch gesundheitlich ganz interessantes Lebensmittel. Und wird da vielseitig empfohlen, dass man fermentiertes Gemüse oder andere fermentierte Produkte so täglich auf seinem Speiseplan hat.
Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben.
Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Wir gehen ja langsam mit großen Schritten in Richtung Hochsommer und das heißt, es gibt wieder besonders viel Auswahl am Obst- und Gemüsestand.
Hurra!
Oder vielleicht baut ihr sogar selbst im Garten oder auf dem Balkon ein paar Dinge an oder bekommt dieser Tage etwas größere Lieferung von eurer solidarischen Landwirtschaft. Das ist bei mir zum Beispiel so.
In der Tat ist dann oft sehr viel gleichzeitig reif oder aber die Augen waren beim Einkaufen ein bisschen größer als der Magen oder zumindest als das Kühlschrankfach, je nachdem. Und deshalb wollen wir heute mal drüber sprechen, auf welche und sogar wie viele Arten man die Sommerernte konservieren kann, damit ihr letztlich eure Erdbeeren, Tomaten und so weiter auch im tiefsten Winter noch genießen könnt. Denn das ist ja eigentlich oft das Schöne, wenn man sich so ein Glas aufmacht und sofort einfach von der Aromatik und Geruch wieder an diese schönen Sommertage erinnert wird.
Das stimmt.
Das aber jetzt genug der Vorrede. Damit willkommen zurück im Grünland mit Julia.
Und Jana. Für unsere Großeltern und vor allem viele Generationen davor war es noch völlig normal, die Ernte einzukochen, zu fermentieren und so weiter. Vor allem, bevor es natürlich Supermärkte mit komplett unsaisonalem, aber stetigem Angebot oder auch einfach Gefrierfächer gab, wo man Sachen mal eben kurz einfrieren konnte. Und klar, besonders wenn man wirklich viel Zeit und Arbeit in den eigenen Gemüsegarten gesteckt hat, dann will man auch keine Bohne oder Zucchini verkommen lassen. Und Kräuter und Gemüse lassen sich ja zum Glück auf wirklich viele verschiedene Weisen verarbeiten. Teils sind sie dann ein paar Tage oder Wochen haltbar, zum Beispiel als Aufstrich oder als Kräuterbutter, aber auch wirklich Monate bis Jahre, also zum Beispiel als Pesto, Chutney, Brühpulver oder Fond. Und klar, es ist auch mal ein super schönes Mitbringsel aus der Küche, wenn man irgendwas selbst gemacht ist. Wie gesagt, am besten auch aus dem eigenen Garten oder vom Balkon, von der eigenen Ernte irgendwas gemacht. Das ist auch immer ein sehr schöner Bonus.
Habe ich bis jetzt eigentlich immer erlebt, dass sich alle drüber freuen. Also finde ich auch tatsächlich irgendwie ganz nett.
Ist doch einfach immer schön. Da steckt halt auch viel Arbeit und Liebe irgendwie drin. Finde ich viel schöner als ein gekauftes Geschenk.
Das ist wahr. Und noch ein total positiver Aspekt zum Konservieren. Also eigentlich jeglicher Art braucht man gar nicht so besonders viel. Also kein großes Equipment, sondern in erster Linie eigentlich erstmal saubere Schraubgläser in größerer Anzahl in der Regel. Dann ein bisschen Zeit natürlich, klar, man muss es machen. Und einfach Platz in entweder Speisekammer oder Kühlschrank oder Keller oder wo auch immer ihr es aufbewahrt. Der wichtigste Faktor ist, dass man sauber arbeitet, klar. Die Gläser und alle Utensilien sollte man unbedingt gut waschen. Und am besten sogar in einem Topf mit kochendem Wasser sterilisieren. Wichtig ist natürlich auch, dass Gläser und Deckel komplett dicht sind, denn nichts ist schlimmer als ausgelaufene Erdbeermarmelade.
Das klingt, als würdest du aus Erfahrung sprechen.
Ja, hatte ich mal so ein Erlebnis. Geht auch sehr schlecht aus hellen Küchentüchern wieder raus, kann ich berichten.
Das kann man erahnen.
Sie mahnen mich bis heute an, dass ich unachtsam war. Und auch wichtig, die Gläser am besten auch vorwärmen, denn bevor man die heißen Flüssigkeiten einfüllt, ist das eben wichtig, dass die eine gewisse Temperatur haben, damit der Unterschied nicht zu groß ist zwischen dem entsprechend einzufüllenden Gut und den Gläsern, da sonst die Gläser eben platzen oder reißen können. Und bevor ihr anfangt zu arbeiten, das Gemüse von Erdresten logischerweise oder auch von Schadstellen befreien. Und da ist eben einfach der Hintergrund, dass diese Verschmutzungen dazu führen können, dass die Konserven verderben. Und da reicht auch tatsächlich oft einfach so ein ganz kleiner Teil tatsächlich, den man übersehen hat. Also da wirklich genau hinschauen, sauberes Arbeiten ist auch hier wirklich das Gebot. Man merkt dann relativ schnell, wenn man den Deckel wieder aufdreht, am üblen Geruch, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung war. Und dann muss man tatsächlich einfach wieder von vorne beginnen. Also da lässt sich dann auch nichts mehr retten, leider.
Was natürlich sehr schade ist, wenn man da Arbeit reingesteckt hat.
Absolut.
Genau, aber kommen wir mal ein bisschen zu den Methoden. Ganz großer Klassiker zum Konservieren ist natürlich das Einkochen. Und dabei werden die Lebensmittel eben sterilisiert. Diese krankheitserregenden Mikroorganismen, die da noch drin sind, sterben ab. Und dazu gebt ihr einfach eure Zutaten in Gläser und erhitzt die dann im Wasserbad. Und wie das Ganze dann funktioniert, wieder ein kleiner Physikexkurs. Dabei dehnt sich dann nämlich die Luft und der Wasserdampf im Glas aus. Dadurch entsteht ein Überdruck. Und während des Abkühlens ziehen sich dann wiederum diese Luft und der Wasserdampf zusammen und bilden so ein Vakuum. Und auf diese Weise können dann keine neuen Keime hineingelangen und das Gemüse hält sich wirklich über Jahre, wenn ihr es so lange stehen habt. Ich glaube, die meisten von uns
verbrauchen es dann doch ganz gern.
Genau, bis zum nächsten Sommer ist es ja meistens schon weg. Ganz wichtig dabei ist, dass ihr zwischen Deckel und Inhalt so einen kleinen Kopfraum lasst, ungefähr 1 bis 2 Zentimeter, damit sich die erhitzte Flüssigkeit ausdehnen kann. Wir wissen, bei Hitze dehnt sich aus, bei Kälte zieht sich zusammen. Und genau, auch da übergelaufene Gläser, Julia kennt es, halten dann eben nicht mehr dicht und ihr Inhalt hält sich dann auch nur ein paar Tage im Kühlschrank. Also dann war das Einkochen quasi umsonst. Wenn es übergeschwappt ist sozusagen, dann müsst ihr es halt relativ schnell verbrauchen. Und auch noch ein Tipp, am besten verwendet ihr für einen Durchgang Einkochen wirklich auch möglichst gleich große Gläser, damit die alle dieselbe Einkochdauer haben. Und ihr könnt das auch verwenden, um eingemachte Sachen, also zum Beispiel sowas wie Chutney oder Konfitüre, durch zusätzliches Einkochen noch länger haltbar zu machen. Also das ist auch nochmal ein ganz cooler Trick. Und klar, wenn ihr an der Methode Gefallen findet und viel einkocht, dann kann es sich auch lohnen, langfristig einen Automaten viel der Arbeit zu übernehmen. Und den könnt ihr zum Beispiel auch zum Sterilisieren der Gläser benutzen. Denn das ist ja auch manchmal ein Problem, dass man überhaupt so einen riesigen Topf hat, wo man die alle reinstellen kann und so weiter. Aber das ist dann schon für die Profis sozusagen.
Genau, wenn ihr tatsächlich viel zu verarbeiten habt. Bei dir war es jetzt ganz schön heiß, liebe Jana, muss ich sagen. Ich gehe jetzt mal in die ganz andere Richtung, nämlich in Richtung Eiseskälte. Denn auch damit kann man Gemüse und Kräuter haltbar machen, also ab ins Gefrierfach. Aber auch im gefrorenen Zustand ist es wie bei der Hitze so, dass Mikroorganismen und Enzyme die Haltbarkeit verringern. Diese arbeiten zwar langsamer durch die Kälte, aber dennoch weiter stetig. Und deshalb ist es am besten, das Gemüse vor dem Einfrieren entweder zu kochen oder zu blanchieren, um diese Mikroorganismen abzutöten bzw. abzubauen. Und ein schnelles Abkühlen im Eiswasser, man kennt das manchmal, so diese Eiswasserbäder und Schalen.
Einmal abschrecken, genau.
Genau, das Abschrecken, das Klassische, sorgt nach dem Garen dann dafür, dass das Gemüse nicht zu weich oder sogar irgendwie matschig wird und meistens tatsächlich auch, dass es seine schöne Farbe noch behält. Gehackte Kräuter lassen sich auch ganz gut einfrieren, beispielsweise in Gläsern. Noch praktischer sind sie aber oft tatsächlich in Eiswürfelförmchen für kleinere Portionen, die man dann direkt einfach so verwenden kann. Und auch ganz guter Tipp an der Stelle, um den Überblick zu behalten, eine Liste am Gefrierschrank, am besten Fall tatsächlich irgendwie abwischbar, damit ihr immer mal wieder gucken könnt oder ergänzen oder rausnehmen, je nachdem, was ihr verbraucht habt, damit ihr einfach genau nochmal wisst, okay, welchen Inhalt habe ich denn da jetzt eigentlich gerade?
Genau, so bei meinen Eltern zum Beispiel, die haben 2 große Gefrierfächer. Da verliert man schon mal irgendwann den Überblick, was da eigentlich noch drin liegt und seit wann. Denn auch gefroren sind die Sachen ja leider nicht endlos haltbar.
Das stimmt.
Genau, und klar gibt es auch noch das Dörren oder Trocknen. Also da ist der Trick ja, dass man dem Gemüse oder den Kräutern das Wasser entzieht, welches Bakterien und Pilze eben für ihr Wachstum benötigen. Und so haben die Organismen dann einfach keinen Lebensraum und die Lebensmittel werden dadurch haltbar. Also eigentlich ganz simpel. Und das Schöne hier ist auch, dass durch das Dörren die Lebensmittel einfach so einen besonderen Geschmack bekommen und die gesunden Inhaltsstoffe erhalten bleiben. Das ist halt sonst nicht immer so, wenn man Sachen, ne, auch sehr hoch erhitzt und so weiter, wird ja auch oft viel zerstört an Vitaminen. Und hier ist auch wichtig, klar solltet ihr es vorher gründlich waschen und so weiter, putzen, aber nicht schälen. Also ihr kennt das auch, dass normalerweise an getrockneten, auch so Apfelringen oder sowas, ja noch die Schale mit dran ist. Größere Sorten natürlich schön in Scheiben schneiden und auch hier könnt ihr das vorher noch blanchieren, wenn ihr diese kräftigen Farben erhalten wollt. Und da gibt es ja diese speziellen Automaten dann auch, die recht schnell und einfach funktionieren. Alternativ kann man es auch im Backofen machen, bei so 40 bis 50 Grad muss man aber einmal auch die Ofentür ein bisschen offen halten, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Aber klar, das klingt in diesen Zeiten auch nicht mehr so sonderlich verlockend, denn Energie ist wertvoll und natürlich wollen wir ungern stundenlang den Ofen anmachen und dann noch mit offener Tür. Aber auch hier kann man auf ganz klassisches Lufttrocknen zurückgreifen. Das geht vor allem bei Kräutern gut. Also das kennt ihr auch irgendwie aus so, weiß ich nicht, alten Hexenhäusern oder so. Aber früher war es auch ganz normal.
Oder bei mir unterm Dach, ne?
Oder also bei Juli
unterm gerade Dach. In den Sommertemperaturen dann irgendwie. Die kann man sich auch zunutze machen. Funktioniert auch fantastisch für selbstgesammelte Pilze, kann ich berichten.
Ah, cool. Okay, ich habe noch nie Pilze selbst gesammelt. Also, da fühle ich mich nicht so sicher. Aber genau, also sowas könnt ihr auch dann vor allem an warmen Sommertagen bei Kräutern zum Beispiel, ne, schön zusammenbinden und einfach in trockenen Räumen aufhängen. Also das geht super. Und auch Gemüse könnt ihr an einem warm, trockenen und vor allem gut belüfteten Ort wie Balkon, Terrasse oder Dachboden trocknen. Wichtig, dass es nicht direkt in der Sonne steht. Denn bei starker Sonneneinstrahlung gehen dann doch wieder die Nährstoffe verloren, was wir ja nicht wollen. Also könnt ihr die Sachen aber einfach auf dem Gitter legen und möglichst zum Schutz vor Staub und Insekten irgendwie mit einem Tuch abdecken, dass die nicht alles abbekommen sozusagen, was da noch so in der Luft ist.
Das ist an der Stelle tatsächlich sehr zu empfehlen. Und ich fasse mal noch mal ganz kurz zusammen, weil wir hatten ja jetzt schon sozusagen Hitze, Kälte und Trockenheit. Und jetzt bringen wir sozusagen das Ganze noch mal unter Flüssigkeit. Eigentlich jedes Gemüse lässt sich einlegen. Ganz besonders beliebt sind so die klassischen Gartengemüse tatsächlich, die man kennt. Also Paprika, Tomate, auch rote Beete, Knoblauch, beispielsweise auch Bohnen. Oder man kennt es ja auch von Oliven, da könnt ihr auch einfach wirklich mal je nach eurem Geschmack mit euren Favoriten experimentieren. Ganz bekannt ist natürlich das Einlegen in Öl und das eignet sich dann wiederum ganz besonders für mediterranes Gemüse. Also nutzt da einfach ein hochwertiges, kaltgepresstes Olivenöl, das gibt nochmal so ein ganz eigenes leckeres Aroma mit. Oder wer es einfach ein bisschen neutraler möchte, der nutzt dafür Rapsöl oder Sonnenblumenöl. Also das ist auch ohne Probleme möglich. Wichtig, damit auch hier die gefährlichen Bakterien keine Chance kriegen, ihr solltet Kräuter und Gemüse vor dem Einlegen in Öl zum Beispiel mit einer Essiglösung säuern oder wiederum die eingelegten Lebensmittel im Kühlschrank aufbewahren und dann aber entsprechend schnell verbrauchen. Also auch hier, die Haltbarkeit ist nicht endlos.
Leider nicht, aber auch da denke ich, das meiste kommt ja doch weg.
Genau so ist es.
Genau, natürlich könnt ihr das Ganze auch nach Belieben würzen, also mit Chili, Pfeffer, Knoblauch, solchen Sachen, auch frische Kräuter bringen immer eine schöne Geschmacksnote rein. Die könnt ihr natürlich auch selbst pur sozusagen in Öl einlegen, dann habt ihr am Ende eine schöne Würze für Salate oder andere Gerichte. Und genau, neben Öl ist auch eine super Alternative Essig. Der wirkt ja dank seiner Säure antibakteriell und ist somit super zum Konservieren geeignet. Zum Beispiel von Kürbis, Bohnen, Gurken oder roter Beete. Eventuell muss man das Gemüse oder kann man vorher kochen. Ich mache auch persönlich ganz gerne diese Quick Pickles, also wo man sozusagen die Sachen kleinschneidet, ins Glas gibt und einfach mit ein bisschen Essig und meistens ein bisschen Salz, Zucker und dann einfach heißem Wasser übergießt. Geht zum Beispiel super bei roten Zwiebeln, da mag ich das richtig gerne, oder auch so bei roter Beete oder so. Und dann stellt man das Ganze einfach abgekühlt im Kühlschrank. Da sollten sie auch möglichst ein paar Tage stehen, damit das so ein bisschen durchzieht alles. Und dann ist das eine super Sache auch für eigentlich alle Sachen, aber gerade auch für Salate oder sowas. Total lecker. Oder auch in der Salzlake könnt ihr auch Gemüse haltbar machen. Dazu nehmt ihr zum Beispiel einfach 3 gestrichene Esslöffel Salz pro Liter Wasser, einfach dran auflösen, den Sud aufkochen, abkühlen lassen und dann über das im Glas geschichtete Gemüse gießen. Also auch das eine super simple, aber sehr effektive Methode.
Und wir kommen jetzt auch zu einer Methode, die aktuell in aller Munde ist. Ich kann mir das Wortspiel nicht verkneifen, aber es ist irgendwie so. Und zwar ist es die Fermentation. In Wahrheit, muss man sagen, ist es aber eine uralte Konservierungstechnik. Bei der Fermentation ist es so, dass durch die Milchsäuregärung, die stattfindet in den Gläsern, die Lebensmittel den Großteil ihrer Vitamine behalten. Und insofern ist das wirklich eine tolle Möglichkeit, um seinen vielleicht etwas eingeschränkten Speiseplan, was so frische, gesunde Lebensmittel angeht, im Winter einfach nochmal anzureichern. Und auch an der Stelle, man braucht da jetzt auch nicht wahnsinnig viel Equipment. Also es gibt zwar eine ganze Menge an Spezialzubehör zum Fermentieren, aber man kann tatsächlich kleinere Mengen auch einfach in Gläser einlegen. Und am besten sind da tatsächlich die klassischen mit Gummidichtung, ihr kennt es, Gummiring und Klammern. Schraubgläser ist theoretisch möglich, auch Drahtbügelverschlüsse, aber das sind so die klassischen Einmachgläser eigentlich, die, glaube ich, die meisten sowieso zu Hause haben. Und falls man tatsächlich mal Größeres plant oder für die Profis unter euch, es gibt auch noch sogenannte Gärtöpfe aus Steingut. Kennen die meisten tatsächlich diese Steinguttöpfe in der Regel vom Sauerkraut. Was an der Stelle ganz toll ist oder an dieser Methode des Fermentierens und der Milchsäuregärung, die da stattfindet, es braucht keinen Zucker, keinen Essig, keine Hitze. Und wenn es dann fertig ist, dieses Ferment, dann freut sich auch noch der Darm über diesen zusätzlichen Schwung an Lactobakterien, die damit reinkommen. Also ist tatsächlich auch aus Gesundheitsaspekten eine ganz tolle Methodik. Wir haben uns heute mal eine Expertin ins Grünland dazu geholt, beziehungsweise habe ich die Fermentationsexpertin Sibylle Hunger besucht und sie zeigt uns, wie das Ganze genau funktioniert, welche Leckereien man so durch Fermentation kreieren kann und erzählt uns einfach mal alles rund um diesen, ich möchte es gar sagen, fast schon magischen Prozess. Dann hallo, liebe Sibylle, und schön, dass ich heute bei dir bin. Ich bin schon total gespannt, was du mir alles zeigst. Es duftet schon nach frischem Brot. Ich sehe schon einige Gläser vor mir mit den unterschiedlichsten Zubereitungen und Fermenten, auch in den unterschiedlichsten Stadien. Frisches Gemüse liegt vor uns, Kräuter. Danke dir für die Einladung.
Danke dir, liebe Julia. Schön, dass du da bist und dass ich dabei sein kann.
Wir freuen uns auch richtig und vor allem, dass du uns halt ein bisschen in die Geheimnisse des Fermentierens einweist. Vielleicht als erste Frage gleich mal vorweg, wie bist du denn eigentlich zu diesem Thema gekommen oder wie ist dieses Thema Fermentieren in dein Leben gekommen?
Also das ist schon mal inzwischen kein Geheimnis mehr. Mir ist das quasi schon in die Wiege gelegt worden. Also ich bin durch meine Mutter zum Sauerkraut gekommen und die hat das schon mal in großen Fässern gemacht. Ich habe halt einfach beobachtet, wie das für meine Mutter so dieser Moment war, das erste Probieren und wie toll das ist und wie spannend das auch ist, wie das Kraut geworden ist, das Sauerkraut. Und so kam halt das Sauerkraut auch dann in mein Erwachsenesleben mit meiner ersten Küche und meinem ersten Hausstand sozusagen, ist bei mir auch das erste Krautfass mit eingezogen. Und das war für mich eigentlich selbstverständlich, jedes Jahr so mein eigenes Sauerkraut zu machen. Also ich habe die Tradition einfach von daheim übernommen. Und es gab in meinem Leben ganz sicher noch kein Jahr ohne Sauerkraut. Erst das von der Mama und dann das Selbstgemachte halt die ganze Zeit. So kam das in mein Leben. Und irgendwann hat sich das vermehrt und verändert, das Ganze, bis es dann irgendwann zur Berufung und jetzt sogar zum Beruf geworden ist, zu fermentieren.
Wie spannend. Also wir sehen, du bist die absolute Expertin auf dem Gebiet und gerade in deinem Buch sind ja auch wirklich ganz tolle Zubereitungen mit wirklich unterschiedlichsten Zutaten. Kann man denn eigentlich jedes Gemüse fermentieren oder gibt es da irgendwelche Ausnahmen oder Besonderheiten, die man beachten muss oder irgendwas, was vielleicht nicht schmeckt?
Also im Prinzip kann man sich an jedes Gemüse einfach mal rantrauen und kann es einfach mal versuchen. Es gibt diverse Gemüse, die so ihre Eigenheiten haben, die also geschmacklich vielleicht ein bisschen herausfordernd sind. Andere von der Konsistenz, wo man halt einfach ein bisschen darauf achten muss, dass man es richtig macht, vom Schnitt her und so weiter. Aber im Grunde würde ich jetzt mal sagen, kann man alles mal probieren. Bis auf Salate, also so ganz weiche Sachen, Spinat und also ganz, ganz weiche Blätter, ist es tatsächlich nicht so optimal. Aber alles andere, gut. Geht.
Und dann ist es ja eigentlich von der Methodik her immer gleich. Also was man immer braucht, ist Wasser und Salz. Also wie funktioniert das jetzt eigentlich ganz konkret?
Also Fermentieren funktioniert konkret so, dass man das Gemüse zerkleinert und unter Wasser bringt. Das kann jetzt der eigene Saft sein von dem Gemüse oder es kann aber auch zugesetzte Flüssigkeit sein, je nachdem, was vorhanden ist. Das Salz eben dazu gibt und dann den Sauerstoff rausnimmt. Also es ist ganz wichtig, dass unter Sauerstoffabschluss ist. Und dann kann es eigentlich schon losgehen und den Rest übernehmen dann eigentlich die Mikroorganismen, die da drin sind. Und das ist ja eigentlich genau das Geheimnis, also eins der Geheimnisse hinter der Fermentation, eben diese Mikroorganismen, die für uns dann diese Arbeit machen, das Fermentieren übernehmen. Und für die schafft man eben durch dieses Wasser und also durch die Flüssigkeit, durch das Salz, die richtigen Lebensbedingungen, dass sich die Guten vermehren. Und die, die nicht so nützlich sind und die vielleicht eher Schimmel auslösen würden, eben unterdrückt werden. Das ist eigentlich so der ganze Vorgang von dem Fermentieren.
Das heißt aber, du hast es gerade schon gesagt, man will ja die Guten fördern und die brauchen bestimmte Bedingungen. Also braucht man immer ein bestimmtes Verhältnis von dem Fermentgut oder von dem Gemüse, was man entsprechend fermentieren möchte, und dem Wasser zum Salz, nehme ich an.
Genau, genau. Also bei mir ist es so, und bei vielen anderen hat sich das so eingependelt, dass man so in etwa 2% Salz nimmt auf die ganze Masse, die man hat, Gemüse, Wasser und so weiter. Man kann da auch ein bisschen weniger machen, wenn man eher salzempfindlich ist. Oder wenn man jetzt irgendwas hat, was vielleicht ein bisschen sehr zuckerhaltig ist, dann kann man mit dem Salz auch noch ein bisschen nach oben gehen. Aber so 2% ist ungefähr so ein, also ist so ein Richtwert, mit dem ich ganz gute Erfahrungen gemacht habe.
Und wie macht man es denn dann konkret? Also wenn man jetzt loslegt, man schnippelt sein Gemüse, da gibt es wahrscheinlich, wie du gesagt hast, je nach Gemüsesorte auch so ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen. Hat man es eher feiner geschnitten, vielleicht eher etwas gröber, wahrscheinlich auch je nach Gemüsesorte oder je nach Einsatzzweck dann später. Und dann gibt man das zusammen mit dem Salz und dem Wasser. Oder was kommt zuerst?
Also ich entscheide mich erstmal für eine Methode, die ich anwenden möchte. Es gibt zwei verschiedene. Das eine ist so die Krautmethode, so nenne ich es ganz einfach, weil man alles klein muggelt oder schneidet wie Kraut oder raspelt, also möglichst klein macht. Oder die Lake-Methode. Und bei der Lake-Methode, die heißt so, weil eben dann, weil Wasser dazugegeben wird. Also in Form von einer Salzlake oder eben Salzwasser. Und wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dann geht's weiter. Also entweder schneide ich dann eben alles ganz mini klein, dann gebe ich das Salz dazu und sobald man Salz zu irgendwas dazu gibt, zu irgendwas klein geschnittenem dazu gibt, öffnen sich die Poren und da kommt die Flüssigkeit raus. Und dann, also wie wenn man Kraut mit Salz knetet oder wenn man Gurke einsalzt oder so.
Genau, beim Gurkensalat.
Ja, genau. Und dann kommt die ganze Flüssigkeit raus. Und wenn man da lang genug dann das bearbeitet und knetet oder massiert, dann hat man halt genügend Flüssigkeit, um das dann mit so einem Stampfer gleich direkt unter Wasser zu setzen. Und also unter eigenen Saft. Also das ist quasi das Fermentieren im eigenen Saft oder die Krautmethode. Und das andere ist eben, ich schneide das Gemüse in Stückchen, also Karotten in Scheiben oder in Sticks oder Blumenkohl in Röschen. Also irgendwas, was einfach so mundgerechte Stücke hat. Und da geht natürlich dann nicht genügend eigener Saft raus, sondern das muss ich dann auffüllen mit Wasser und eben auch im Verhältnis von Gemüse und Wasser entsprechendes Salz dazu berechnen. Das ist ganz wichtig. Beim Salz vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, dass man kein Jod- oder Flursalz nimmt, sondern einfach ganz naturbelassenes Salz am besten.
Ah ja, können sonst die Bakterien ihre Arbeit nicht aufnehmen?
Ja, das beeinflusst die Bakterien natürlich schon, wenn da Jod und Flur drin ist. Es wird auch trotzdem fermentieren, aber es ist ein bisschen anders.
Und das Salz, immer nochmal die 2%-Regel, bezieht sich immer auf das Gesamtgewicht, sprich Gemüse plus Flüssigkeit oder Wasser.
Genau, richtig. Das ist wichtig, weil das ist, was viele verwechseln oder wo es auch viele widersprüchliche Aussagen dazu gibt, ob man sich eine fertige Salzlage macht oder ob man das nochmal neu berechnet. Also ich empfehle einfach, das wirklich zu berechnen. Was ist im Glas drin? Gemüse plus Wasser und auf das dann diese 2% zu rechnen.
Dann hast du es gerade bei der Krautmethode ja schon angesprochen. Man kann gerne auch mit den Händen sozusagen reingehen und kneten. Und zusätzlich braucht man dann aber noch weitere Utensilien, oder?
Also ich brauche zuerst mal meine ganz normalen Küchenutensilien, also Messer und Schäler und eine Raspel oder ein Hobel, um das alles klein zu kriegen. Hat man ja in der Regel daheim.
Genau.
Dann knete ich es in der Regel mit den Händen. Also das ist eine total schöne Arbeit, wenn man da in der Schüssel einfach mit den Händen sein Gemüse da knetet. Und um das Ganze dann ins Glas zu bringen, also in so ein Fermentierglas, ein spezielles Glas dafür, nehme ich so einen Holzstößel, einen Holzstampfer, den lasse ich mir vom Drechsler immer machen und das, der hat, passt halt dann genau ins Glas und kann halt dann portionsweise das runterstampfen, damit das richtig schön verdichtet ist und wirklich alles ohne Sauerstoff in dem Glas drin ist. Das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen.
Das heißt, du drückst da nochmal die letzte Restmenge an Sauerstoff raus, die in diesem Fermentgut befindet.
Dass das Wasser nach oben kommt auch und das Wasser halt dann ein bisschen so den Abschluss bildet oben im Glas.
Und wie schafft man es jetzt, dass man tatsächlich die Luft abhält von diesem Fermentgut? Also wie schafft man es, dass man das sauerstofffrei einigermaßen dann lagert?
Am besten, indem man von vornherein die richtigen Gläser dafür nimmt, also die richtigen Behälter. Und es gibt da eine ganze Reihe von schicken Fermentiergläsern, die teilweise auch ganz gut funktionieren. Und für mich ist einfach die klassischen Einmachgläser mit Gummi und Klammern, das sind eigentlich die, die für mich am besten funktionieren. Die füllt man ganz gut, dass nur noch ein kleiner Luftraum oben drin ist. Und dann hat man eigentlich nur sehr, sehr wenig Sauerstoff da oben noch drin. Und der wird dann auch sehr schnell verdrängt, weil ja die Gärgase sich bilden.
Genau.
Das heißt, das gärt, aber es hat ja durch diesen Gummiring trotzdem so ein bisschen Bewegung oder so ein bisschen Spiel, das notfalls, wenn man es auch wieder öffnet, hört man so dieses klassische Ploppen, dass notfalls diese Gase ja dann auch ein bisschen entweichen können.
Genau, also die Einmachgläser sind genau dafür gemacht, dass eben Gase entweichen können und das funktioniert beim Fermentieren ganz genauso. Das kann eine ganz spannende Unterhaltung sein, wenn man solche Gläser, in der Regel bewahrt man die ja in seinen Wohnräumen auf. Und wenn man dann da so sitzt auf der Couch und man wundert sich, woher dieses Blub oder dieses Zischen und Pfeifen jetzt kommt und so. Ah ja, da steht doch wieder ein Glas in der Küche und das macht gerade so die Geräusche. Das ist eigentlich ganz spannend. Genau. Guter Tipp in dem Zusammenhang noch. Mit der Luft, die da oben rausgepresst wird, kommt einmal Flüssigkeit. Also man sollte das Ganze auch auf einen Teller stellen, damit da nichts versaut wird. Durch die ganze Flüssigkeit.
Einfach sicherheitshalber Unterlage quasi parat halten.
Genau.
Ja. Und währenddessen, das fällt den meisten ja schwer, also während des Fermentationsprozesses sollte man ja die Finger davon lassen, richtig? Einfach damit kein Sauerstoff eben in diese Gläser gelangt.
Genau, genau so ist es. Also das wäre am besten, man lässt es einfach, man macht es einmal rein, lässt das Glas zu und öffnet es erst wieder, wenn man es wirklich essen möchte, nicht dazwischen.
Und bei der Lagerung, was empfiehlst du da? Weil da kommt es ja auch auf bestimmte Bedingungen an, damit sich das Ferment gut entsprechend entwickelt.
Also Lagerung heißt erstmal gären, also das erste Teil der Aufbewahrung ist der Gärprozess. Der muss natürlich unter einer bestimmten Temperaturbedingung sein, also so Raumtemperatur in etwa, so normale Raumtemperatur, 18, 20, 21 Grad, irgendwas in der Richtung, je nachdem, wie halt die Bedingungen zu Hause sind. Während dieser Phase merkt man eben, wie die Gärung vonstatten geht, also das ist sichtbar durch Bläschen und so weiter. Und wenn sich das dann wieder beruhigt hat, dann kann man es auch kühler stellen, also in einen kühlen Keller, Speisekammer und so weiter. Und da kann es dann auch sehr lang stehen bleiben. Also man braucht, solange das nicht geöffnet wurde. Und ich sage immer vorausgesetzt, es ist im richtigen Glas, also in den Gläsern, die ich halt auch empfehle, dann ist es eigentlich sehr lange haltbar, also über Monate.
Wahnsinn. Also kann man tatsächlich sein Sommergemüse im Winter genießen.
Ja, absolut.
Nur noch mal ganz kurz, wie erkennt man jetzt aber wirklich ganz genau, dass dieser Fermentationsprozess abgeschlossen ist? Wirklich, indem man beobachtet diese Gärung anhand der Bläschen und wenn da sich keine Bläschen mehr bilden, ist das dann der Moment, wo letztlich der Fermentationsprozess dann ein Ende findet?
Genau, ja. Also der Fermentationsprozess findet da zwar noch kein Ende dann, also der geht immer weiter, weil es eigentlich kein, also der würde sich nur stark verlangsamen, wenn man stark kühlt. Also wenn das ist richtig. Kühlschrankstall und bei ganz niedrigen Temperaturen, da wird der sich sehr verlangsamen. Aber fermentieren heißt ja, dass Mikroorganismen am Werk sind und diese Mikroorganismen, also sprich Milchsäurebakterien und andere, die sind ja lebendig und die hören nicht auf, sich zu vermehren oder sich weiterzuentwickeln oder irgendwelche Stoffe zu produzieren. Das heißt also, das geht immer so weiter. Aber was man halt erkennen muss, ist, hat der Prozess begonnen, haben sich die Bläschen gebildet und beruhigt sich das Ganze wieder und dann kann man sicher sein, da hat sich ja Säure gebildet. Wenn das nicht stattgefunden hat, wenn keine Gärung stattgefunden hat, dann würde man wahrscheinlich Schimmel oder sowas dann sehen und dann wüsste man ja gleich, okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Ja. Kommt aber sehr, sehr, sehr selten vor, wenn man alles richtig gemacht hat.
Und wenn man es dann öffnet, wie muss es riechen? Also gibt es da irgendwie so eine gewisse Faustregel vielleicht, an der man sich orientieren darf?
Es kann frisch und säuerlich riechen, es kann aber auch herausfordernd riechen, wenn man jetzt zum Beispiel Knoblauch drin hatte. Also wenn viel Knoblauch drin ist oder irgendwelche intensiven Gewürze oder Kräuter, dann kann der Geruch schon auch mal intensiver werden.
Ja, und wie empfiehlst du denn, dass man jetzt diese guten Dinge aus dem Glas genießt? Also was sind so deine liebsten Zubereitungen, wenn es dann quasi zubereitet ist?
Also ich habe es ja jahrelang einfach immer nur so aus dem Glas genascht, also zu jeder Gelegenheit und bin da immer dafür belächelt worden, dass ich mein Sauerkraut immer so roh aus dem Glas oder so rausgenascht habe, weil Sauerkraut kocht man ja eigentlich, zumindest war immer die Meinung so früher. Und jetzt bin ich da aber schon ein bisschen kreativer geworden und hab mir halt einiges ausgedacht und integriere es auch viel in warme Gerichte, in Risotto oder in Pasta-Gerichte. Teilweise sogar in süße Speisen mit drin, so ein bisschen. Also ja, aber so die einfachste Methode ist ganz einfach Scheibe Brot mit Butter drauf oder irgendeinem Aufstrich, also egal, was man halt so gerne hat, oder Wurst oder Käse, ganz egal, was auf dem Brot so drauf ist. Und dann das einfach oben nochmal toppen mit irgendwas, was man so fermentiertes daheim hat, oder ganz egal was. Also allein dadurch ist man schon so kreativ und flexibel. Oder auch ganz einfach, wenn es einen Salat gibt, dann gibt es eigentlich ja immer irgendwas Fermentiertes mit rein. Auch gerne in flüssiger Form. Also es bleibt ja oft da diese Flüssigkeit, diese Lake dann übrig. Die kann man dann wieder als Salatdressing hernehmen. Und man braucht dann auch weniger Salz und weniger Essig.
Das bringt ja das Fermentierte dann letztlich schon mit sich.
Genau, das bringt es richtig schon mit. Da ist der Salat eigentlich schon wunderbar gewürzt. Genau. Also da kann man sich schon unendlich austoben.
Und ich sehe gerade, du hast deine Gläser ja alle fein säuberlichst beschriftet, was sich so drin befindet. Und ich sehe eins mit Rescue-Kraut. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, das ist ein gerettetes Kraut sozusagen. Ich habe da immer so über die kalte Jahreszeit hinter meinem Haus so eine Kiste, wo das Gemüse gelagert wird, damit es halt im Kühlschrank nicht so viel Platz wegnimmt. Passiert halt immer wieder mal, dass man irgendwas vergisst, und sah also wirklich äußerlich gar nicht mehr so toll aus. Also bevor man das Ganze dann wegwirft, und dann kann man vielleicht einfach alles, was nicht ansehnlich ist, wegschneiden und den Rest dann trotzdem noch verwerten, weil meistens kommt dann doch noch was Kochbares unten drunter raus. Und dann ist das Fermentieren vielleicht in dem Moment die richtige Lösung, wenn man jetzt keine Lust hat oder keine Zeit hat, das direkt zu verarbeiten. Bevor es in die Tonne kommt, einfach nur ins Glas packen, und es kann wirklich auch noch was Gutes dabei rauskommen. Also alles, was faulig ist und was wirklich nicht mehr schön ausschaut, das muss natürlich weg. Also was so komplett durchgefault ist, das bringt natürlich nichts. Ja. Und vielleicht hat man noch ein bisschen was Frisches gerade zur Hand, also was ganz Frisches, wo dann auch noch frische Mikroorganismen, so die nur jetzt so schlapp sind, mit drauf. Dann halt noch frische Karotte, frische Zwiebel oder irgendwas noch mit rein. Und dann kann man das wunderbar fermentieren und freut sich vielleicht irgendwann drauf, wenn man schon gar nicht mehr dran denkt, dass das gerettet war. Genau.
Ja, sehr schön. Das ist auch noch ein guter Aspekt. Weil oft hat man ja dann doch einiges über, was vielleicht im Zweifel noch verwertet werden kann.
Genau. Idealerweise macht man das schon gleich zu Beginn. Wenn man sich jetzt was, so ein Kohlkopf oder so ein Krautkopf oder Wirsing oder was immer das auch ist, kauft, und bevor man die Hälfte dann irgendwo schlapp werden lässt, wenn man dann schon routiniert ist mit dem Fermentieren, dann kann man das ja gleich machen. Und dann hat man es frisch im Glas, und das ist eigentlich die optimale Methode.
Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Geheimnis, gell? Dass man da kreativ einfach umgeht mit den unterschiedlichen Zutaten, die es gerade so gibt. Und das ist dir ja in deiner Arbeit auch wichtig, dass du einfach auf Regionalität und Saisonalität entsprechend auch achtest.
Genau, also in der Regel kommt bei mir das in die Gläser, was eben gerade Saison hat und was aus der Nähe kommt. Und auch aus Bioanbau ist mir jetzt persönlich jetzt auch noch ganz wichtig. Also deswegen habe ich so einen Haus- und Hofgärtner, der mir quasi in der Regel die meisten Sachen liefert, die halt eben wirklich um die Ecke gewachsen sind. Und wenn man auf das achtet, hat man eigentlich trotzdem das ganze Jahr bestimmte Sachen eben. Also man kann das ganze Jahr eben Spargel essen, wenn man eben trotzdem regional und saisonal in die Gläser bringt. Das finde ich eigentlich total spannend.
Ja, das ist ja der tolle Vorteil, den das Fermentieren so mit sich bringt, dass man eigentlich wirklich das ganze Jahr über seine Lieblingszutaten genießen darf.
Ja, genau. Sofern einem natürlich der Geschmack zusagt, das ist immer die Voraussetzung, dass man diesen Geschmack von dem Fermentierten mag, hat man das dann tatsächlich immer zur Verfügung. Und vor allem auch schon zubereitet zur Verfügung. Also ich muss dann im Winter den Spargel eben nicht mehr schälen oder zubereiten, sondern der ist halt dann auch schon fertig aus dem Glas. So ein richtiges Fastfood dann sozusagen.
Ja, das macht es ziemlich einfach eigentlich. Ja. Glas auf, Deckel auf, los geht's.
Genau. Das ist was, was ich absolut schätze. Ich nehme mir die Zeit, wenn es so eine ruhige Minute ist oder wenn halt die Zeit dafür ist, dann mache ich das alles in die Gläser. Und wenn es dann schnell gehen muss, mal zum Mittag, dann hat man halt schnell einen Salat zubereitet und muss nicht erst lang schnippeln und waschen und so weiter. Genau.
Was gibt es denn noch so für Vorteile, die das Fermentieren so mit sich bringt?
Also die Leute, die zu mir kommen, die machen das aus vielerlei Gründen. Einer davon ist halt, was jetzt so in aller Munde ist, das Gesundheitsthema, weil Fermentieren halt das Lebensmittel in gewisser Weise verändert, also positiv verändert, sodass es für uns leichter verdaulich ist, dass gewisse Mikroorganismen eben enthalten sind und sich vermehren drin, dass die Vitamine besser erhalten bleiben, also es ist ja komplett kalte Küche, das heißt, es wird nichts gekocht, sondern es kommt einfach so roh in die Gläser. Das heißt, Vitamine können erhalten bleiben. Teilweise vermehren sich sogar nur Vitamine, hat man nachgewiesen. Ja, und so ist es natürlich auch gesundheitlich ganz interessantes Lebensmittel. Mhm. Und wird da vielseitig empfohlen, dass man fermentiertes Gemüse oder andere fermentierte Produkte so täglich auf seinem Speiseplan hat.
Mhm. Und man überlistet sich vielleicht auch ein bisschen selber, gell? Weil manchmal dann sich irgendwie so Gurke aufzuschneiden, man schmeckt dann irgendwie, wie Gurke halt so schmeckt, nicht wahnsinnig spannend oft. Und so fermentiertes ist ja doch oftmals auch einfach, ja, eine ganz andere Geschmackswelt, die da mhm. aufgeht.
Und die Gurke kombiniert eben mit dem Kimchi zum Beispiel oder dem Sauerkraut oder irgendwas Fermentiertem, also Scheibe Gurke, was Fermentiertes drauf, einen Tropfen gutes Öl drüber und dann hat man schon einen wahnsinnig gesunden Snack. Und
abgesehen davon, dass es ja geschmacklich nochmal eine andere Richtung gibt, ist es ja auch tatsächlich für die Haltbarkeit vom Gemüse einfach ein großer Vorteil, wenn man es fermentiert.
Ja, und das ist vor allem auch für die interessant, die ihr Gemüse eben selber anbauen, also mhm. die einen eigenen Garten haben oder Feld oder was auch immer. Oder für solche Leute ist das natürlich von enormem Vorteil, wenn man das dann relativ schnell und zügig bearbeiten kann, ohne kochen, ohne mhm. irgendwie großen Aufwand betreiben zu müssen. Und oder wer generell eben auf Saisonalität Wert legt. Und man kann auch ganz gut Geld sparen, wenn man eben in der Saison die Tomaten kauft und mhm. dann fermentiert oder die Zucchini und die dann nicht im Winter kaufen mhm. muss, wenn es dann das Doppelte kostet. Mhm. Also von daher hat man da einen ganz guten Vorteil. Mhm. Keine Hitze und Saisonalität bringt auch noch einen weiteren Vorteil. Das ist für mich ganz wichtig inzwischen die Nachhaltigkeit, dass man diesen Aspekt irgendwie beachtet. Gemüse und Obst fermentieren heißt halt eben roh und ohne Kochen, also eben schon bei der Zubereitung. Aber auch bei der Lagerung dann. Mhm. Das finde ich auch noch einen ganz spannenden Aspekt, weil man es eben auch einfach so bei normaler Temperatur lagern ja. kann, ohne dass man es in den Kühlschrank mhm. geben muss. Also in den Kühlschrank muss man es erst geben, wenn man so ein Glas geöffnet hat und das eben nicht gleich verspeist, also mhm. innerhalb ein, zwei Tagen. Dann braucht man einen Kühlschrank, um es haltbar zu halten. Aber bis dahin können also Monate vergehen, wo man mhm. halt das einfach so aufbewahren kann.
Mhm. Also völlig ohne Energieeinsatz, jetzt mal abgesehen von sozusagen der Tatkraft der Hände im Zweifel.
Genau, ein bisschen arbeiten muss man schon dafür. Genau.
Und dann kommen wir jetzt zu dem Part, auf den ich mich fast am meisten freue. Und das ist das Probieren.
Dann fangen wir doch mal mit der roten Beete an.
Gerne. Ah, ein Plopp. Das soll es aber machen, oder? So sollte ich es anhören.
Ja, das ist jetzt ein besonders aktives Exemplar, aha. dass das jetzt hier gleich aus dem Glas raus sprudelt.
Ja, genau, man sieht es richtig, gell? Wie das genau. so Bläschen am Rand noch bildet. Das prickelt schon fast, das hat man das
prickelt.
Gefühl.
Ja. Passiert aber nicht immer. Also das ist jetzt tatsächlich ein bisschen so ein Sonderfall, diese Charge, spannend. Die da gerade so einem quasi aus dem Glas entgegenspringt.
Dann nehme ich mir mal eine Gabel. Also es ist auf jeden Fall noch knackig, hat man das Gefühl.
Mhm.
Es riecht, wie man kennt, eben rote Beete, immer so ein bisschen erdig, leicht säuerlich, würde ich sagen.
Mhm. Mhm. Und süß?
Mhm. Also schmeckt wirklich köstlich.
Also gerade bei roter Beete bleibt halt so die Süße erhalten, mhm. weil da so von Haus aus so viel Zucker drin ist.
Ja.
Und das in Kombination mit der Milchsäure dann, mit der gebildeten, ist wirklich eine spannende Kombination.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch deutlich knackiger als so diese klassische rote Beete aus dem Glas, die man kennt, die ja oftmals auch so ein bisschen was Matschiges irgendwie mitbringt und irgendwie nicht so richtig spannend schmeckt. Das heißt jetzt wirklich nochmal so, ja, einen Kick irgendwie auf der Zunge.
Mhm.
Vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Apfelessig-Aroma, habe ich gerade gedacht.
Ah, ja, das ist ein interessanter Vergleich.
Leicht Süßliches
ja.
irgendwie mitbringt, aber eben auch säuerlich.
Mhm.
Und das in Kombi natürlich mit dieser intensiven roten Beete-Farbe, das macht schon echt was her.
Das ist, du hast jetzt einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen, so den Vergleich mit dem aus dem Glas, das, was man so kennt, das mhm. Eingemachte oder Eingekochte eigentlich. Das hat natürlich eine ganz andere Konsistenz, mhm. weil es weich ist.
Ja.
Und beim Unterschied eben dazu bleibt diese Rohkost mhm. eben knackiger, aber auch nicht so knackig wie ganz roh.
Ja.
Also so das Fermentieren verändert die Textur schon ein bisschen mhm. Richtung ja, angenehmeres Kauen und angenehmeres Beißen, aber eben immer noch knackig. Also mhm. ich finde es da so den idealen Biss irgendwie.
Ja, absolut.
Und das aber, obwohl die Nährstoffe erhalten bleiben. Und die Süße, die jetzt noch drin ist, diese Restsüße, die ist halt natürlich. Der meiste Zucker von der roten Beete wurde abgebaut und mhm. in die Säure umgewandelt. Wenn du jetzt aber eine aus dem Glas hast, so eine eingekochte, dann würde da halt Essig dazugeben und nochmal Zucker. Mhm, also zusätzlich. Da ist wirklich richtig viel Zucker drin in diesem eingelegten.
Sieht man auch immer auf der Zutatenliste sehr weit vorn, ja.
Genau, genau. Also von daher hat man wirklich auf der ganzen Ebene jetzt da viel das wesentlich gesündere Gemüse vor sich.
Und sehr lecker ist es auch.
Ja.
Dann natürlich zum Vergleich eure Eigenkreation. Auch da muss man wirklich, ja, reinstechen mit der Gabel. Also es bringt Biss mit, das finde ich super. Ja, andere Geschmackswelt.
Da ist einfach relativ mild, aber eben doch mit den Gewürzen.
Aber sehr würzig eben und dadurch einfach spannend. Ja.
Und fürs Auge haben wir halt die rote Beete mit drin, dass das Ganze eben pink wird und damit auch noch so als Pink Kimchi so seinen knackigen Namen bekommen
ja,
hat.
Ja, genau. So irgendwie einen eigenen Dreh.
Genau.
Auch sehr fein, ja. Ja, also nochmal zusammenfassend und vielleicht auch als Motivation für unsere Hörerinnen und Hörer. Im Grunde genommen ist es ja möglich zu fermentieren auf kleinstem Raum mit den kleinsten Gläsern, mit mehr oder weniger jedwedem Gemüse, was einem über den Weg läuft, was man übrig hat, was man gerne isst. Und man braucht ja auch sonst jetzt keine großen Helferlein dazu, richtig?
Ja, genau, das hast du jetzt schon wunderbar zusammengefasst. Also Einmachgläser gibt es in allen Größen und man kann da einfach sich ein paar zulegen und dann geht es auch schon los. Also auch für einen alleine, für die Familienmitglieder, für alle. Also es ist wirklich ganz simpel und einfach. Und im Gegensatz zu manchen anderen Arten der Fermentation braucht man eben keine Starterkulturen. Nichts, was das Ganze in Gang bringt, sondern einfach nur die Mikroorganismen, die Mixsäurebakterien, die natürlicherweise auf dem Gemüse vorhanden sind. Und wenn man denen einfach die richtigen Bedingungen gibt, dann legen die von selber los. Und es ist wirklich alles sehr, sehr einfach. Und man kann sie ruhig trauen, da einfach mal loszulegen und zu starten.
Das klingt sehr gut. Dann sage ich nochmal ganz vielen Dank für die tollen Einblicke, liebe Sibylle, für die Genusserlebnisse. Also da war wirklich einiges dabei, was man auf jeden Fall nachmachen sollte.
Ich danke dir, dass du da warst, liebe Julia, und wünsche dir fröhliches Blubbern.
Vielen Dank.
Werbung. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. In der Landidee, Landapotheke, Landidee altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen, mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges Essen. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Hefte findet ihr unter landidee.info. Im Rahmen meines Besuchs habe ich wirklich sehr viele Köstlichkeiten bei Sibylle probieren dürfen. Ich habe euch verschont, das alles aufzuzeichnen, aber es war wirklich einiges dabei, was absolut nachahmenswert ist und auch Einzug in meine Küche halten wird. Also auch ganz tolle Würzpasten, beispielsweise wie Miso oder auch fermentierte Zitrone. Also das hatte nochmal so einen ganz irren Geschmackskick.
Ich bin auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Ich hätte auch gerne ein paar Sachen probiert.
Also es war wirklich toll. Also ich genieße noch aus den Gläsern auch tatsächlich. Sibylle hatte mir einiges mitgegeben. Aber ihr habt ja auch die Möglichkeit, euch Sachen nach Hause zu bestellen von Gemirshunger, wie ihre Initiative ja heißt. Und falls ihr wirklich Lust habt, das selber zu machen, dann ist ihr Buch sehr empfehlenswert. Also da waren auch einige ganz tolle Rezepturen dabei. Und eine davon habe ich direkt vorgemerkt für, wenn es dann soweit ist, ja so in Richtung Herbst. Also das Buch ist auch nach Saison unterteilt. Insofern findet man sich da ganz gut zurecht. Nennt sich Winterkürbis. Liegt daran sozusagen, dass der entsprechend gewürzt ist. Also mit Zimt auch beispielsweise. Geht insbesondere mit festeren Kürbissorten wohl. Also mit Butternut, Hokkaido, Muskatkürbis. Sieht auch optisch sehr hübsch aus. Ich sage jetzt gleich mal die Seitenzahlen dazu. Das sind nämlich 116, 117. Und warum? Man kann auf ihrer Seite einen Blick ins Buch wagen und sieht diese Seite, diese Doppelseite mit dem Winterkürbis beispielsweise auch gratis. Also auch wenn ihr das Buch nicht habt, könnt ihr da mal reinschauen. Das ist was, was ich auf jeden Fall nachmachen möchte.
Das ist auch so ein Klassiker tatsächlich bei uns in der Familie. So meine Großtante und teilweise auch meine Oma haben früher immer Kürbis auch eingelegt. Für den Winter halt mit Zimtstangen und so weiter. Und dann gab es den halt immer so zum Rübenmus und Grünkohl und so weiter. Diese ganzen winterlichen Gerichte gibt es immer schönen Kürbis dazu. Das ist eigentlich echt eine coole Sache, so ein bisschen süß.
Da habe ich total Lust drauf, weil Kürbis ist in meiner Familie tatsächlich, glaube ich, nie eingelegt worden. Ich habe echt so rumüberlegt, aber wenn tendenziell irgendwie Chutney. Oder meine Oma hat auch tatsächlich aus Kürbis Marmelade gemacht oder Konfitüre, muss man ja besser sagen.
Mhm. Auch lecker.
Kenne ich jetzt auch von den wenigsten Menschen. Ja, schmeckt aber auch wirklich sehr gut.
Also ich habe auf jeden Fall Lust bekommen und genau, wir verlinken euch auf jeden Fall Sibylles Website nochmal in den Shownotes. Dann könnt ihr schauen, ob ihr mal einen Kurs macht, geht in Präsenz oder auch online. Wie gesagt, ihr könnt ihr Buch da bestellen oder auch einfach mal in dem Shop stöbern nach den Sachen, die Julia jetzt schon mal angeteasert hat. Also ich glaube, ich werde tatsächlich auch mal vorbeischauen. Genau, und viele sagen, ich mag es auch einfach, vielleicht erscheinen auch einige Sachen auf den ersten Blick ein bisschen teuer, aber viele von denen, gerade so fermentierten Sachen, sind auch einfach ja sehr aromatisch und dann reicht auch wirklich meistens eine kleine Menge. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch immer Misopaste im Kühlschrank und wenn ich dann zum Beispiel Zwiebeln anbrate, dann gebe ich halt ein bisschen Misopaste mit da rein und mache damit dann so eine richtig schöne Basis für ein Gericht. Und so ist es halt mit vielen fermentierten Sachen oder, ne, wie du meinst, auch Zitronen oder sowas, da nimmt man ja wirklich nur eine kleine Menge, um dem Gericht noch so ein bisschen Kick zu geben am Ende. Also da hält so ein Glas dann auch mal ein bisschen länger. Und schickt uns natürlich auch gerne eure eigenen Lieblingsrezepte, sei es zum Fermentieren, sonstiges Einmachen, Einkochen. Also wir sind da für viele Sachen zu haben. Und wie gesagt, ich bekomme auch immer viel Gemüse von meiner Solavi und so weiter. So freue ich mich da auch über neue Ideen auf jeden Fall. Damit sind wir auch schon fast am Ende. Jetzt kommt aber noch kurz mein Grünfutter für diese Folge, was auch sehr, sehr gut zum Thema passt. Es ist nämlich eine Doku aus der Reihe Erlebnis Erde. Die findet ihr in der ARD-Mediathek noch. Ich glaube, im September geht sie raus, also schaut sie lieber bald. Aber die ist wirklich toll. Die heißt Naturwunder Gemüsegarten, die große Welt der kleinen Tiere. Und die ist ganz, ganz nett gemacht und wirklich beeindruckende Makroaufnahmen dieses munteren Treibens in einem naturnahen Gemüsegarten. Also ich war wirklich geflasht, wie die diese Sachen hinbekommen haben, weil das, glaube ich, schon noch innerhalb einer Saison aufgenommen wurde. Also ob die wirklich einfach 24/7 in diesem Gemüsegarten rumgekrochen sind oder sowas, ich weiß es nicht.
Es wirkt so.
Also da gibt es zum Beispiel auch eine Szene relativ zu Beginn, das wusste ich auch vorher gar nicht. Da ist so eine Hummelkönigin und das wusste ich wiederum schon und ihr wahrscheinlich auch, dass die ja die einzige ist, die am Ende des Jahres sozusagen übrig ist von diesem Start und dann überwintert und dann im neuen Jahr dann ja wieder Eier legt und wieder einen neuen Start gründet. Und die braucht dafür aber irgendwo Platz und enteignet dann sozusagen einfach Mäuse. Also sie, das haben die wirklich dann mit der Kamera festgehalten. Ich weiß nicht wie, also super krass. Aber dann ist wirklich so eine Maus in ihrem Bau unter der Erde, die sie sich ja auch mühsam angelegt hat. Und dann kommt echt so eine Hummelkönigin und ekelt einfach diese Maus daraus. Das ist sie total faszinierend.
Ja, jetzt aber raus
ja
hier.
Wirklich. Ja. Kleine schönes Manito-Referenz. Aber wirklich so, dann ist die Maus einfach abgezischt und die Hummel hat gesagt, ja, das ist jetzt meins. Und dann hat sie da ihre Eier gelegt und wie gesagt, ihren Start neu gegründet. Und so. Aber ganz tolle Aufnahmen und auch ganz charmant irgendwie erzählt, auch super schöne Musik dazu. Und ja, es gibt zwischendurch so dieses klassische Naturdoku-Drama, so ein bisschen so ein Hirschkäferkampf und so, aber in Maßen. Also nicht dieses furchtbare, ich weiß nicht, ob du diese Doku kennst, was war das mal? Weiß ich nicht mehr, was der Blaue Planet oder so, wo diese Meeresschildkrötenbabys zum Strand runter sprinten müssen sozusagen und von diesen Schlangen gefressen werden unterwegs. Kennst
ja.
du das?
Oh ja.
Oh, diese Szene hat mich so fertig.
Dann auch mit so ganz dramatischer Musik irgendwie so, weißt du, so fast so weißer Hai mehr.
Genau.
So
dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Wie so ein ja, Thriller einfach. Oh, es war ganz schlimm.
Ja, ehrlich.
Nee, also so schlimm ist es hier jetzt nicht. Das Drama spielt sich auf einem sehr kleinen Niveau ab. Aber trotzdem irgendwie echt ganz süß gemacht. Und klar, erfährt man auch dazu jede Menge zum Naturgarten und das natürlich durch eine große Vielfalt und den Verzicht auf Pestizide einfach sehr viele Nützlinge sich im Garten ansiedeln, die ja halt auch die Stars dieser Doku sind. Und der Gärtner, der gibt halt einfach einen kleinen Teil der Ernte ab an Schnecken und Co., spart sich dafür aber auch wirklich viel Arbeit und unterstützt natürlich die Artenvielfalt. Und wie wir auch schon öfter gesagt haben, ist es so einfach schön, in einem Garten zu sitzen, der lebt. Ne? Das ist halt nicht nur so eine grüne Wüste, sondern wirklich richtig viel Vielfalt an Flora, Fauna und so weiter. Ist auch eine richtig schöne Sache.
Man ist ja wirklich erstaunt, was sich da so alles ansiedelt und wo es da überall kreucht und fleucht und lebt. Also man ist da ja wirklich einfach total überrascht auch, finde ich, teilweise.
Und halt auch, wie diese Beziehungen untereinander sind. Wer jetzt wen frisst oder züchtet oder was weiß ich nicht alles. Dass man auch wirklich sieht, okay, die Bohnen haben jetzt gerade irgendwie Blattläuse und jetzt warte ich aber erstmal ab, bis die Marienkäfer kommen und die fressen und so weiter. Also diesen Naturkreislauf einfach so ein bisschen genauer zu beobachten, auch total spannend.
Ja, und wie viel sich auch letztlich selber regelt.
Da muss man gar nicht so viel eingreifen. Die Natur hat schon viele gute Mechanismen.
Das bringt mich auch zu meiner guten Neuigkeit. Die Natur hat nämlich wirklich viele gute Mechanismen, könnte man auch an der Stelle sagen. Also für all diejenigen unter euch, die schon mal auf Knien zwischen Pflastersteinen irgendwie Unkraut gezupft haben, weil es unordentlich aussieht in den Augen von vielen oder so in der allgemeinen Weltanschauung, denen kann ich sagen, lasst es doch bitte sein, denn das hat eine ganz wichtige Funktion. Hat jetzt nämlich tatsächlich entsprechend ein Forscher herausgefunden in Santiago de Compostela. Ihr könnt euch vorstellen, gerade in Spanien ist auch die Sonneneinstrahlung und die Hitze nochmal eine andere. Und dieses Unkraut kann aber dazu beitragen, die Hitze in der Stadt zu reduzieren. Und zwar eben diese Fugen zwischen den Pflastersteinen. Je üppiger es da sozusagen herausgrünt, desto deutlicher senkt sich die Temperatur ab. Und man konnte eben mit einer Wärmebildkamera beweisen, dass beispielsweise diese Pflastersteine sich unter Sonneneinstrahlung nicht mehr auf deutlich über 50 Grad, sondern beispielsweise nur noch auf 30 Grad aufheizen. Und in Summe wurde da eben tatsächlich über diese ganzen kleinen Flächen sozusagen oder diese kleinen Fugen, die man da zusammengenommen hat, eine Fläche von Fußballfeldern irgendwie erzielt, wenn man das alles so zusammennimmt. Und dadurch hat sich tatsächlich das Klima in der Stadt, also insbesondere in puncto Hitze, deutlich verbessert. Also Finger vom Unkraut, liebe Leute, auch an der Stelle, Jana hat's.
Es ist ja auch kein Unkraut, es ist Beikraut.
Genau.
Ne?
Absolut, es ist Beikraut. Jana hat es in ihrem Grünfutter schon gesagt, ne? Es ist auch irgendwie ganz gut. Man hat dann weniger Arbeit, unterstützt aber so ein bisschen an der Stelle sowohl die Artenvielfalt, weil auch dort lebt was, als auch entsprechend die Hitzeentwicklung. Also,
total. Stadtbegrünung ist ja eh ein riesiges Thema. Und wenn man sich einfach machen
absolut
kann und einfach sagen kann, hey, wir lassen das wachsen, was eh schon da ist.
Das nutzen wir auf jeden Fall, genau.
Ich muss sagen, das ist bei mir in der Gegend tatsächlich ganz cool. Das fällt mir immer positiv auf, dass zwischen den Pflastersteinen und am Wegesrand und so sehr viel wächst und auch die Grünstreifen selten gemäht werden und so weiter. Da freue ich mich immer total drüber, dass da wirklich relativ viel Leben irgendwie noch zugelassen wird und eben nicht alles so picobello aussieht, was vielleicht für das eigene ästhetische Empfinden manchmal ganz nett ist, aber unterm Strich für uns alle eigentlich schlecht. Also genau, wie Julia sagt, lasst es einfach sein.
Und lasst euch da auch von niemandem irgendwie Faulheit unterstellen. Ihr schützt ja eigentlich sozusagen nur eure Umwelt.
Gut, dann war es, glaube ich, das auch für diese Folge. Wir haben hoffentlich wieder einiges gelernt. Also ich glaube, wir beide auf jeden Fall und ihr auch, hoffe ich mal im Laufe der Folge. Und wie gesagt, schickt uns gerne eure eigenen Rezepte oder irgendwelche Lieblingsgemüsesorten,
unbedingt,
die ihr fermentiert oder was auch immer. Da freuen wir uns über Input. Und ansonsten, genau, wie immer, abonniert uns gerne, lasst uns eine Bewertung da, schreibt uns eine Mail, schreibt uns eine Instagram-Nachricht, was euch einfällt. Wir freuen uns über alles. Und ansonsten hören wir uns dann in 2 Wochen wieder.
Mehr bleibt uns eigentlich gar nicht mehr zu sagen, außer habt einen schönen Sommer und genießt es.